Gestern Abend haben wir gemeinsam begonnen mit der Tagung Durchblick im Zeitgeschehen. Sie hatte ihre Besonderheit darin, dass wir zum einen neben unseren hauseigenen Mitarbeitern Referenten einladen, die eine Grundierung schaffen mit Bibelarbeiten, die insbesondere am Vormittag dann gehalten werden. Und zum Zweiten, dass wir nachmittags und abends dann Männer, Frauen einladen aus unterschiedlichen Bereichen, die uns ein Stückchen helfen zum Durchblick im Zeitgeschehen. Was auch immer ihre besondere Sparte und ihre besondere Berufung dann auch sein mag. Und diese Tagung hat immer ihre Besonderheit eben durch diese Gäste, die dann auch eben hier referieren. Und einer, der uns sicherlich auf seine Weise ganz besonders helfen kann zum Durchblick im Zeitgeschehen, ist Helmut Mattis. Und ich freue mich sehr, dass er also nach längerer Abstinenz sich wieder einmal hat dann doch breitschlagen lassen, hierher zu kommen. Und ich dachte, die weitaus meisten von Ihnen kennen ihn. Aber ich habe noch mal so, wie man das heute macht, da mal gegoogelt, mal gucken, was ich über den Mann hier finde. Und dachte, das ist doch mal wichtig, dass wir miteinander eine richtige, normale, biografische Vorstellung von ihm bekommen. Also, dieser Mann wurde 1950 in Peine geboren und studierte Diakoniewissenschaft. Schon das wusste ich schon nicht mehr. Also das war schon mal interessant für mich. Danach Theologie, und die hat er in Berlin, in Hamburg und in Heidelberg studiert. Da fällt auch die Zeit der Mitarbeit in der SMD mit hinein. Und auch eine besondere theologische Figur, nämlich Helmut Thielicke, spielt dann in dieser besonderen Studienzeit eine Bedeutung. Dann war es so, dass er 1978 bei der Deutschen Presseagentur hospitierte. Und dann hat IDEA zugeschlagen. IDEA, damals noch ganz klein und jung, hat diesen Mann also an Bord geholt und da ist er geblieben. Wir haben auf der Langensteinbacher Höhe auch lange Laufzeiten für Führungspersonal. Aber das schlägt niemand. Das sind 36 Jahre. IDEA, 37 Jahre. Oh, noch schlimmer. Also 37 Jahre und wer weiß, wie viele es noch werden. Eigentlich ist der Mann ordiniert zum Pfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, aber eben seit Äonen beurlaubt und eben bei IDEA tätig. Nebenbei ist er im Hauptvorstand Deutschen Evangelischen Allianz. Viele andere Dinge überspringe ich, um mit einer wichtigen Mitteilung zu enden, dass er nämlich verheiratet ist seit 1983 und einen Sohn hat und in Siegen lebt. So, jetzt wissen Sie mehr. Das Entscheidende, Prägende ist natürlich, dass er das Gesicht und auch die Stimme und auch die entsprechende geistliche Prägung von IDEA über Jahrzehnte mit natürlich geführt hat. Und wir sind sehr, sehr froh, dass du hier bist und wollen heute Abend es ja so handhaben, dass ich ihn interviewe zu einigen verschiedenen Themen, die wir uns so vorgenommen haben. Mal sehen, wann sie zu ihren Waffeln kommen. Das kann sich ein bisschen verzögern. Schauen wir mal, was wir heute Abend miteinander hören und erleben.
Ja, Helmut, nicht von der Welt, aber mittendrin, so haben wir es ganz einfach pauschal überschrieben, was heute Abend uns so an Fragen beschäftigen soll. Und wenn man das Jahr 2014 vor sich hat, dann hat man ja erst einmal zwei ganz wichtige Daten, mit denen man sich beschäftigen kann. Das Jahr 1914, das liegt deutlich vor deinem Geburtsjahr, das lassen wir außen vor, konzentrieren wir uns auf ein anderes ganz wichtiges Jahr, 1989. Das sind 25 Jahre. Etwas, was zu dir gehört und was ich immer wieder erlebt habe bei dir, ist, dass dir das Thema der beiden deutschen Staaten, das Thema der Wiedervereinigung etwas ganz, ganz Wichtiges war und ist. Kannst du ein bisschen erklären, wie es dazu kommt, dass das für dich so eine wichtige Rolle spielte?
Erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Ich bin gerne hier auf der Lahö und finde das eine tolle Hütte. Dann heißt es immer, wie kann man so ein schönes Haus Hütte nennen? Aber im Neuen Testament ist Hütte das Tollste, was es gibt. Also, wissen Sie, warum ich das hier Hütte nenne? Weil ich eben sehr angetan bin von allem, was hier passiert. Ja, vieles im Leben ist ja biografisch bedingt. Helmut Thielicke hat mal gesagt, 80% der Theologie ist Biografie. Das, was einem Leben geprägt hat, das prägt dann auch das Gottesbild, die ganze Anschauung über das christliche Leben. Und ich bin sozusagen in Ost und West aufgewachsen. Meine Mutter hatte TB vom Krieg her als Krankenschwester und mein Vater wurde mit uns drei Kindern als Gastwirt nicht so recht, kam nicht so ganz zu Potte. Mit Bein und ein Kind wurde immer in Osten geschickt, also nicht in Westen, sondern in Osten zu einer Tante in der Nähe von Rathenow. Und ich war, das ist das erste Erlebnis, was ich überhaupt, an was ich mich überhaupt erinnern kann. Da war ich 4 Jahre. Ich fuhr mit meiner Tante in den Osten und die Marienborn, Ältere wissen das vielleicht noch, das war so der zentrale Übergangspunkt, Helmstedt-Marienborn, mussten wir alle, war 1954, aus dem Zug raus. Und dann mussten wir uns alle vor dem Zug in eine Reihe stellen. Und dann kamen da Volkspolizisten mit Maschinengewehren in der Hand und wir mussten immer eins, dann der Nächste musste 2 sagen und der wieder Nächste 3. Und Nummer 1 musste immer raus zur Leibesvisitation. Und das war meine Tante. Und ich habe es natürlich alles überhaupt nicht begriffen, was da passiert. Meine Tante wurde rausgezogen und ich wollte hinterherlaufen. Als 4-Jähriger weiß man ja noch nicht, was da los ist. Und dann hielt mir so ein Volkspolizist da sein Gewehr da vorm Bauch und sagte, du bleibst da. Und ich habe natürlich geschrien. Und weil ich dachte, ich sehe meine Tante nie wieder und wusste ja nicht, dass die dann irgendwann wiederkommt. Also ich musste da vor diesem Gewehrlauf stehen bleiben. Und dann, als ich dann wieder nach Hause kam, habe ich das Wein meinen Eltern erzählt und dann sagte mein Vater, Junge, das ist eben Kommunismus. Und von daher war die Weltlage geklärt für mich. Das war nichts Gutes. Also wer Kindern die Maschinenpistole sozusagen 4-Jährigen an die Brust hält und sagt, du bleibst jetzt stehen, das kann nichts Gutes sein. Und ich bin dann bis zum 13. Lebensjahr habe ich alle Ferien im Osten verbracht und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und von daher war für mich klar, erstens die Teilung ist etwas ganz Unnatürliches. Ich habe keine Unterschiede gespürt im Denken und Wesen. Wir sind eben alles Deutsche. Und habe natürlich mitgekriegt, was für ein unglaubliches Regime das Ganze war. Und ich hatte mir in so meiner jugendlichen Einfalt immer gesagt, das System muss weg. Und habe dann auch bei IDEA entsprechend geschrieben und gearbeitet und hatte 17 Stasi-Spitzel dann. 3 im Westen übrigens. Aber das ist nicht so wichtig. Was für mich ganz wichtig ist, und das möchte ich an 2 Bibelworten deutlich machen, im Blick auf 25 Jahre friedliche Revolution. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir ist es vor dem Fall der Mauer immer so gegangen, dass ich bei manchen Bibelstellen gedacht habe, hier übertreibt Jesus. Beziehungsweise ich habe gedacht, ja, war vor 2000 Jahren so, aber wirst du selbst nicht erleben. Einmal sage ich das ganz im Positiven. Mich hat immer fasziniert, Beginn des Lukas-Evangeliums. Maria hört, sie wird den Sohn Gottes gebären. Und dann singt sie den berühmten Lobgesang. Und da heißt es in diesem Lobgesang, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Ich habe mein ganzes Studium und eben bis zum Fall der Mauer immer gedacht, ach, wirst du nie erleben, das war eben vor 2000 Jahren. Und dann ist mit dem Fall der Mauer genau das passiert, was hier steht. Sie können sich gar nicht vorstellen, vielleicht sind ja hier die Ex-DDR-Bürger unter uns, die können das vielleicht beurteilen. Dieses System war wirklich an Brutalität vergleichbar mit dem Dritten Reich. Müssen Sie sich mal vorstellen, 6 Millionen von 15, 16 Millionen Bürgern wurden bespitzelt. Es saßen dauerhaft von der Gründung der DDR bis zum Fall der Mauer 280.000 Menschen nur im Gefängnis, weil sie eine andere Meinung hatten. Und im Westen haben wir ja vom eisernen Vorhang geredet, also etwas, was ewig dauern würde. Und dann passierte etwas, womit eigentlich keiner gerechnet hat. Jedenfalls die meisten nicht, Helmut Kohl auch nicht. Dass dieses Ding fiel am 9. November. Und es fiel das kann man sich gar nicht dramatisch genug vorstellen, weil es keinen einzigen vergleichbaren Fall in der gesamten Weltgeschichte gibt, wo Menschen Friedensandachten hielten, dann mit Kerzen auf die Straße gingen und entweder gesungen haben, christliche Lieder, oder eben stumm waren. Es gibt eine unglaubliche Szene in Leipzig am Jahrestag der Gründung der DDR am 7. Oktober. Da waren in der Stadt Leipzig, die ja nur 500.000 Einwohner hat, 400.000, also aus dem Umkreis sind x Leute gekommen, waren auf den Beinen und alle hatten Kerzen in der Hand. Und der Polizeichef von Dresden wurde angerufen aus Berlin, aus der Regierungszentrale: Warum macht ihr nichts? Warum schießt ihr nicht? Ihr könnt doch hier nicht untätig bleiben. Und dann hat der Oberboss der Nationalen Volksarmee gesagt, dem Regierungsmann in Berlin: Wir können doch nicht mit Panzern auf Kerzen schießen. Können Sie sich das vorstellen, was hier passiert ist? Das ist völlig irre. Aber es ist passiert. Und es ist passiert, weil Christen, und zwar, das weiß auch kaum jemand, 1979 hat in der Nikolaikirche, der berühmtesten Kirche neben der Thomaskirche, die ja von Bach, wo Bach Kantor war, eine Evangelisation stattgefunden mit Theo Lehmann. Die Kirche war brechend voll. 4.000 Leute waren bei der einwöchigen Evangelisation. Und danach haben die Mitarbeiter gesagt: Ja, was, es muss doch jetzt irgendwie weitergehen. Wir müssen doch irgendwas machen. Da hat Theo Lehmann gesagt: Gut, dann betet um Frieden. Und dann begann aufgrund einer Evangelisation die ganz berühmten Friedensgebete, wo in Geschichtsbüchern es heißt, die Friedensgebete Anfang der 80er Jahre, das war der Beginn des Einsturzes der Mauer. Aber es steht nirgendwo, dass der Anfang einer Evangelisation war. Also erstößt die Gewaltigen vom Thron. Aber, und das ist das zweite Tolle, auch die zweite Hälfte des Verses ist eingetreten und er hebt die Niedrigen. Die einzigen, die überhaupt Erfahrung hatten mit sowas Ähnlichem wie Demokratie und die nicht in Gänze versippt waren mit dem SED-Regime, das waren Christen. Und deshalb waren es Christen, vor allen Dingen Pfarrer, die als Erste alle möglichen Institutionen besetzten. Fast alle Regierungsämter in der ersten Zeit 1990 waren mit Pfarrern besetzt. Die linke Taz in Berlin, Taz ist die Abkürzung für Tageszeitung, schrieb, die DDR ist eine Pastorenrepublik geworden. Und bis heute hat dieses Engagement der Christen Auswirkungen. In der ganzen neuen Bundesländern, also ehemaligen DDR, gibt es maximal 18-20% Kirchenmitglieder. Also wir hier im Westen haben 70-80 und drüben sind nach 40 Jahren Sozialismus haben wir noch 18, 19, 20, ist sehr unterschiedlich, aber keineswegs über 20% aller, da wird alles zusammengezählt von Zeugen Jehovas, Mormonen bis zu Katholiken und Protestanten, also ist ganz wenig los. Aber 70% aller, die irgendwie politisch tätig sind, vom Dorf bis zur Landesregierung, sind alles Christen. Und wir haben Ministerpräsidenten, das gibt es hier im Westen nicht, so fromm sind die. Christine Liebertnecht, das ist eine Evangelikale, thüringische Ministerpräsidentin. Sachsen-Anhalt, Haseloff, wir haben mit dem Interview gemacht und haben gesagt: Erklären Sie uns mal als Katholik, der in Lutherstadt Wittenberg aufgewachsen ist, was eigentlich Reformation ist. So was Tolles habe ich von einem Evangelischen noch nicht gelesen. Fromm bis zum Abwinken. Der sächsische Ministerpräsident Stanislav Tillich, ein frommer Katholik. Die Christen haben etwas erreicht, was die Christen im Westen nicht geschafft haben. Überall ist der Bußtag abgeschafft worden. Die Christen in Sachsen haben gesagt, Buße und Beten ist doch wichtig. Wir behalten den Bußtag als staatlichen Feiertag. In Sachsen können sie am Bußtag keine Butter kriegen. Dann zum Beispiel, es gibt keinen Landtag, wo die größte Fraktion, auch die kleinste nicht, Jede Sitzung beginnt mit Losung und Gebet. Das ist sächsische CDU-Fraktion. Die CDU hat in Sachsen immer die Mehrheit bisher gehabt. Das müssen Sie sich mal vorstellen, das sind alles so Auswirkungen. Oder das in allen 5 Bundesländern mit diesem geringen Anteil an Kirchenmitgliedern der Reformationstag staatlicher Feiertag ist. Am 31. Oktober ist tote Hose in Geschäften. Das ist ein Ergebnis dessen, dass Christen Vorreiter waren bei der friedlichen Revolution. Soll ich noch das zweite Bibelwort erläutern? So.
Es war mir schon klar, dass meine Aufgabe überschaubar sein wird heute Abend.
Bitte?
Es war mir schon klar, dass meine Aufgabe überschaubar sein wird. Also lass dich nicht irritieren, ich lenke dich.
Ja, wir wollen jetzt auch, Gott führt uns ja auch durchs Leid. Die zweite Bibelstelle wird etwas kürzer, die ich nie geglaubt habe, dass es stimmt. Da habe ich sogar mit Jesus so ein bisschen gekabbelt. Das ist die Stelle, wo Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, die so schlimm ist, dass der Vater seinen Sohn verrät. Meine Frau und ich, wir haben einen Sohn und das denkt man natürlich als Vater, der ist verschont von der Erbsünde, ist ein Wunderkind und so weiter, jedenfalls als er klein war. Und ich habe immer, wenn ich diese Stelle gelesen habe, gedacht, das kann natürlich nur Jesus sagen, der hat ja keinen Sohn gehabt. Dass ein Vater seinen Sohn verraten kann, ist für mich völlig unvorstellbar gewesen. Bis zum Fall der Mauer. Wir haben eine Reise gemacht von Idea. Wir haben einen ganzen Bus vollgepackt mit Christen, die in Haft waren. Waren ja eine Menge Christen inhaftiert. Und dann waren wir in Berlin, Hohenschönhausen, empfehle ich allen von der La Höhe mal hinzufahren. Da ist eine ganz berühmte Stasi-Gedenkstätte, da merken Sie wirklich, was DDR war, auch war. Und da war ein junger Pfarrer, oder jüngerer Pfarrer, Matthias Stork, ist jetzt im Westen in Westfalen Pfarrer. Und er erzählte uns, dass er mit seiner Frau in Haft war. Er kam einfach nicht zurecht mit diesem furchtbaren Atheismus. Wer durch die DDR gefahren ist, sah überall im Sommer so Transparente, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und also war immer gegen Gott. Gott war was für Dumme. Und er kam damit nicht zurecht und ging in die Opposition. Und eines Tages, also ganz bescheiden, Opposition, hat so ein paar Flugblätter verbreitet, völlig harmlos, für unsere Verhältnisse. Und er wurde dann mit seiner Frau verhaftet und kam nach Hohenschönhausen in Stasi-Haft für 13 Monate. Wusste nicht, dass seine Frau im gleichen Gefängnis war, wurde gefoltert, war alles ganz furchtbar. Wer hatte ihn verraten? 2 Leute. Von einem wusste er es, es war ein Amtskollege sozusagen, ein Pfarrer. Den hat die DDR dann in den Westen geschickt. Und er wurde Schlussredakteur, der wichtigste Mann dann von unserer Konkurrenz, dem Evangelischen Pressedienst in Frankfurt am Main, damit er noch schön die Berichterstattung kontrollieren konnte. Aber das ist ein anderes Thema. Das wusste er. Wer ihn sonst noch verraten hat, wusste er nicht. Er schrieb nach der Wiedervereinigung ein Buch und in diesem Buch ist die tollste Passage, wo sein Vater ihn in der Haft besucht. Und es gab eine Sondergenehmigung, er durfte eine Thermoskanne mit Kaffee mitbringen und ein Stück Kuchen. Das war was ganz Besonderes. Und dann fragte ihn der Vater, was vermisst du am meisten hier im Gefängnis? Jeder von uns würde wahrscheinlich sagen, ja, die Freiheit, die Tageszeitung oder dass ich meinen Wald kann. Und er sagte, ich vermisse am meisten, dass ich hier kein Abendmahl feiern kann. Und dann nahm der Vater den Kuchen und sagte, das ist mein Leib für dich gegeben. Und den Kaffee, das ist mein Blut für dich vergossen. Sie kennen das alles. Und er sagt, das war der schönste Moment in meiner ganzen Haft, dass ich mit meinem Vater, einem Pfarrer, Abendmahl feiern konnte. 19 Jahre. Nachdem er in Haft war, 1979 ist er in Haft gekommen, wurde dann freigekauft. liest er in seiner Stasi-Akte, dass der zweite Verräter sein eigener Vater war. Wie ist es dazu gekommen? Sein Vater, ein ganz evangelikaler Mann, war Mitglied der Evangelistenkonferenz der DDR. Ich habe ihn persönlich kennengelernt, weil er auch Idea-Abonnent und Leserbriefschreiber war. Hatte in einer Lebenskrise eine Freundin. Und er wurde observiert von der Stasi und plötzlich kam die Stasi zu ihm und sagte, hier, wir haben ein Bild, Sie mit Ihrer Geliebten. Und da steht morgen im Neuen Deutschland auf, das war das Kommunistenblatt, auf Seite 1 sind Sie abgebildet, bekannter, frommer Pfarrer und hier mit Geliebte. Der kriegt natürlich fast einen Herzinfarkt und sagt, wie kann ich das verhindern? Und da haben sie gesagt, ja, das ist ganz einfach, sagen Sie uns, wo Ihr Sohn Flugblätter lagert. Ich will da überhaupt nicht richten. Ich habe diese Situation nicht erlebt und da muss man ganz vorsichtig sein. Aber er hat in Panik, dass er in der ganzen DDR-Christenheit sozusagen entblößt worden wäre, hat er es dann gesagt. Und das war dann beim Urteil gegen den Sohn der zweite Beleg für dieses harte Urteil. Was will ich damit sagen? Und dann schließe ich auch schon. Die friedliche Revolution hat gezeigt, Gottes Wort ist wahr. In den unglaublichen Dimensionen, die wir erleben durften, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen, ist alles passiert. Aber auch in der unglaublichen Härte dieses Satzes, es kann eine Situation geben, wo der Vater seinen Sohn verrät. Deshalb danken wir Gott, wenn wir solche Situationen nicht erleben mussten. Das ist eine unglaubliche Versuchung. Wer hätte wie gehandelt? Das ist eine Dritte Reichssituation. Und danken wir in diesem Jahr auch Gott dafür, dass er auf ganz friedliche Weise uns die Einheit unseres Volkes geschenkt hat. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug gesagt.
Zu dem Thema ja. Und jetzt haben wir da diese 25 Jahre. Und sind nach 25 Jahren in ganz anderen gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen gelandet, auch die Christenheit. Ach, du weißt, eine dieser Debatten, die seit Monaten durchs Land geht, ist all das, was mit dem Thema Homosexualität und andere Lebensformen zu tun hat. Noch hier in Baden-Württemberg haben wir ja unsere eigenen Spezialthemen da in den letzten Wochen miteinander gehabt. Und man fragt sich ja, verhalten wir uns eigentlich klug als Christen? Dass wir so ein relatives Randthema uns so reindrücken lassen. Wie soll man sich eigentlich verhalten? Was wäre klug aus deiner Perspektive als Medienfachmann? Hilf uns mal ein bisschen, das zu durchschauen und hilf uns auch ein bisschen, die geistigen Systeme zu durchschauen. Was geht da eigentlich gerade ab? Und wie ist man 2014 klug als Christ mitten in der Welt?
Ich denke, wir müssen die Lage ganz realistisch sehen und das fällt vielen Christen schwer, weil sie umgeben sich eben mit Christen. Ich komme aus einem völligen Atheismus, meine ganze Verwandtschaft ist durchweg bekennend atheistisch, kein missionarischer Erfolg ist mir da gelungen, aber das führt zur Nüchternheit. Und wir müssen einfach sehen, was sich hier nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ereignet hat. Wir hatten 1950 noch 42 Millionen evangelische Kirchenmitglieder. Jetzt haben wir noch 23 Millionen. Wir hatten noch vor 10 Jahren, konnte man sagen, wir haben ein Drittel der deutschen Bevölkerung sind evangelisch, ein Drittel katholisch und ein Drittel atheistisch, muslimisch, jüdisch und so weiter. Auch vorbei. Wir haben keine 30% mehr Evangelische. Wir haben 40% Atheisten und Muslime. Im Mutterland der Reformation, wo alles sich abgespielt hat, Wittenberg, Eisleben, Luther geboren, gestorben, Mansfeld, zur Schule gegangen, sind nur noch 12,5% Mitglieder irgendeiner religiösen Truppe. Da haben sogar die Moslems noch zugezählt, damit sie nicht unter 10% fallen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und in dieser Situation, wo der Bischof von Magdeburg hat einmal gesagt, wir haben vergessen im Osten, dass wir Gott vergessen haben. Also wir haben nicht nur Gott vergessen, sondern wir haben das vergessen, auch dass wir ihn vergessen haben. Das heißt, wir haben hier seit 1933 bekennende Gottlosigkeit in vielen Regionen, ganz Osten. Und wir haben im Westen natürlich eine unglaubliche Verweltlichung da, sodass man sich überhaupt nichts mehr anfangen kann mit dem, was uns wichtig ist. Wir sind eine Exotentruppe. Das muss man erstmal von vornherein sich deutlich machen. Wir sind eine absolute Minderheit. Wir haben 23 Millionen Kirchenmitglieder, evangelische. Von diesen 23 Millionen glauben laut Umfragen der EKD, also nicht vom Atheistenverband, nur 30%, dass Jesus was mit Gott zu tun hat. Also die Frage war, glauben Sie, dass Gott sich in Jesus Christus offenbart hat? Nur 30% der Kirchenmitglieder sagen, ja, das glaube ich. Das heißt, wir haben in der Kirche Atheismus. 30% aller Kirchenmitglieder glauben nicht mal an Gott. Von den Spezialdingen, die wir alle glauben, Jungfrauengeburt und Auferstehung, können Sie alles vergessen. Das heißt, wir haben eine Säkularisierung generell, 40% Atheisten, die sagen, wir sind Atheisten oder eben Moslems. Und dann haben wir innerhalb des Protestantismus noch Riesenprobleme, die Grunddinge des Glaubens überhaupt deutlich werden zu lassen. Deshalb darf man sich keinen Illusionen hingeben im Blick auf die Frage, was für einen Einfluss haben wir. Sondern wir müssen sehen, ich weiß nicht, wer die Fernsehsendung gesehen hat, wo Hartmut Steeb und Birgit Kelle sich geschlagen haben, dass die wurden ja behandelt so wie Sektierer. Wir lassen sie auch vorkommen, zahlen ja auch Gebühren. Aber das ist eigentlich irre, was die vertreten. Und es ist ohne Widerspruch, ich muss Ihnen das mal kurz vorlesen, wir haben es im neuen Ideaspektrum abgedruckt, wörtlich, weil es ja kein Mensch glaubt. Im Blick auf Ihren Bildungsplan ist ja alles viel dramatischer, als man denkt. Und zwar die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hier in Baden-Württemberg, das ist also die Lehrergewerkschaft und Erzieher und alles, was mit Pädagogik zu tun hat, hat also jetzt eine Broschüre an alle Schulen verschickt, was jetzt künftig gelehrt werden soll. Also, ich lese jetzt mal wegen der Zeit nur ganz was Kurzes. In der Broschüre wird kritisiert, dass im Unterricht der Eindruck vermittelt werde, bisher jedenfalls noch, die Vater-Mutter-Kind-Familie sei das Normale, obwohl diese Familienform am Anfang des 21. Jahrhunderts in Auflösung begriffen sei. Vorurteile gegen Homosexuelle sollen mit einem Fragebogen für heterosexuelle Kinder ab Klasse 7 abgebaut werden. Und jetzt die Fragen. In Analogie, sowas habe ich wirklich noch nie gelesen im Leben, in Analogie zu Fragen an homosexuelle Jugendliche heißt es, jeder Jugendliche soll gefragt werden. In der 7. Klasse. Ist es möglich, dass deine Heterosexualität nur eine Phase ist und dass du diese Phase überwinden wirst? Laut Statistik kommen Geschlechtskrankheiten bei Lesben am wenigsten vor. Ist es daher für Frauen wirklich sinnvoll, eine heterosexuelle Lebensweise zu führen und so das Risiko von Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaft einzugehen? Also die Jugendlichen sollen gefragt werden, warum bist du heterosexuell? Ist auch die Überschrift, Ehe im neuen Spektrum, können Sie mitnehmen. Das heißt, es ist für uns als Christen natürlich was völlig Unvorstellbares. Aber da gibt es keine Proteste. Das ist das Merkwürdige. Es ist die, die sagen, wieso soll ich ein normales Kind fragen, weil es eine Freundin, einen Jungen fragen, warum er eine Freundin haben will, ist doch besser mit einem Mann oder Mädchen mit Mädchen. Man versteht uns nicht. Und deshalb ist es wichtig, nüchtern die Dinge zu betrachten. Wir sind eine Minderheit, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht den Mund aufmachen sollen. Und das ist etwas, was ich wirklich als ganz großen Trend unter den Christen sehe, dass man resigniert hat und sagt, hat sowieso keinen Sinn. Ich bin eben ein Irrer sozusagen und die anderen sind normal. Oder dass man feige geworden ist. Wir erleben das sehr oft, gerade auch bei Amtsträgern, wenn irgendwie eine Sau durchs Dorf gelassen wurde, durch solche Sachen hier wie von der Gewerkschaft Erziehung und Bildung, dann rufen wir also Kirchenleitungen an und evangelikale Verbände und sagen, ja, ihr müsst doch hier mal was zu sagen. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass jetzt jeder Junge in der Schule in Baden-Württemberg gefragt werden soll in der siebten Klasse, warum bist du nicht schwul? Warum willst du unbedingt und so weiter, habe ich ja vorgelesen. Wir hören kaum noch was. Auch der Mut gegenüber Pfarrern, ich bin ja nun selbst einer, aufzutreten und zu sagen, das ist Irrlehre, was hier vertreten wird. Also jetzt ganz abgesehen von den Sexgeschichten, ist fast weg. Heute an diesem Tag wird mein Landesbischof, ich komme aus der Hannoverschen Landeskirche, Eduard Lohse, kennt kaum noch einer, war ein großer Bischof, 90 Jahre alt. Und ich habe ihn mal gefragt in einem meiner ersten Interviews, was soll denn ein Evangelikaler nun machen, wenn der Pfarrer Irrlehren verkündet? Und hat er gesagt, das ist doch ganz einfach, wir vertreten das Priestertum aller Gläubigen, also der Pfarrer ist auch nichts Besonderes. Stehen Sie im Gottesdienst auf und sagen, Herr Pfarrer, in der Bibel steht es anders. Ich war ganz sprachlos und habe dann gesagt, ja, wer traut sich denn sowas? Dann sagte er, ja, das kann ich verstehen, dass sich das nicht alle trauen, aber es geht doch die Kollekte rum. Und dann werfen Sie doch statt Geld einen Zettel rein und sagen, lieber Herr Pfarrer, die Lieder waren gut, auch das Glaubensbekenntnis war deutlich gesprochen, aber Ihre Predigt stimmt einfach nicht mit dem überein, was in der Bibel steht. Auch das wird kaum gemacht. Ich frage dann immer mal so rum, wenn ich so Kirchenvorsteher treffe, ich sage, was war denn in der Kollekte? Dann werde ich immer ganz komisch angeguckt. Ja, Knöpfe und Geld, ja. Aber kein Zettel. Bin ich immer enttäuscht. Ich habe schon oft Zettel reingeworfen, weil ich natürlich auch zu feige bin, dann im vollbesetzten Gottesdienst da nun den großen Macker zu spielen. Aber Zettel kann jeder reinwerfen. Aber es ist eine Resignation da. Es ist. Wir erleben das, wir haben gerade eine große Auseinandersetzung hier mit der badischen Kirchenleitung. Und wir kriegen also Solidaritätsschreiben aus allen möglichen Landeskirchen, aber nicht aus Baden. Und dann fragt man so die vielen Pfarrer, die uns auch lesen, die fromm sind, ja, also das gibt Ärger. Und ich sage, ja, was hast du denn zu fürchten? Kommst du nicht ins KZ oder ins Gefängnis? Nix. Ja, aber, ach ja, es ist sehr einfach, Bonhoeffer-Biografien zu verschenken. Das wird ja häufig gemacht und ist ja auch nicht verkehrt, habe ich auch schon gemacht. Aber es ist wichtiger, sich Bonhoeffer zum Vorbild zu nehmen und eben wirklich aufzustehen und zu sagen, nein, so nicht. Und wenn das mehr tun würden, sähe manches anders aus und man würde uns auch als Exoten ernster nehmen. Denn eine Gruppe, die für etwas steht, aber das nicht ausdrückt, die nimmt man erst recht nicht ernst. Natürlich müssen wir das fair tun und ich muss auch sagen, das Thema Homosexualität ist natürlich sehr vielschichtig. wenn man bei diesem Bildungsplan und auch in Teilen der Volkskirche, und ich sage das als einer, der dazugehört, manchmal das Gefühl hat, Schwulität wird noch gefördert, muss man natürlich sagen, in unseren Kreisen ist es so, dass sich keiner, der so empfindet, auch nur traut, mal den Mund aufzumachen und zu sagen, ich leide darunter oder ich kann nicht anders oder pipapo. Das ist natürlich auch verkehrt. Ich kenne eine ganze Reihe Homosexuelle. Wenn man so alt ist wie ich und mit vielen Leuten zu tun hat, ist das ganz, was ganz Normales. Ich habe keinen getroffen, der gesagt hat, ich bin schwul und glücklich. Aber ich habe eine ganze Reihe getroffen, die gesagt haben, ich bin schwul, ich habe x Therapien hinter mir, es geht nicht weg. Ja, soll ich sagen, die Temperatur in der Hölle ist für dich aber besonders hoch? Oder dass du überhaupt in die Hölle kommst, wer bin ich denn? Es ist nun mal so, das haben Studien von Evangelikalen in den USA ergeben, von diesen ganzen Therapien, ein Drittel wird umgepolt heterosexuell, ein Drittel weiß gar nicht mehr danach, was es ist, und ein Drittel bleibt so, also bleibt homosexuell. Und wir haben auch tatsächlich eine ganze Reihe von Selbstmorden vom Lager deswegen. Weil Väter sagen, du kommst mir nicht ins Haus, es sei denn, du bringst mir eine Frau mit. Auch hier wird die Bibel vergewaltigt. Die Befürworter von Homosexualität vergewaltigen die Bibel. Aber die, die diese Sünde, und es ist natürlich Sünde, praktizierte Homosexualität, das ist ganz klar, überhöhen und die Hölle nur dafür vorsehen, machen genauso einen Fehler. In allen Lasterkatalogen des Neuen Testamentes steht Homosexualität nicht an erster Stelle, sondern da gibt es Ehebruch, da gibt es Geiz, da gibt es Zank, Sucht, da gibt es Neid, da gibt es Sauferei und da gibt es Völlerei. Ich habe noch nie eine Predigt gehört gegen Geiz. Ich habe noch nie eine Predigt gehört gegen Neid. Ich habe noch nie eine Predigt gehört gegen Sauferei und Völlerei. Also wenn wir hier auf den Putz hauen, dann gleichwertig. Und am besten ist, wir halten uns hier zurück und sagen Leuten, die homosexuell sind, und das ist doch klar, wenn 2-4% der Bevölkerung homosexuell sind, dann sitzen sie auch hier in der Lahö. Trauen sich das natürlich möglicherweise nicht zu sagen. Dann müssen wir sie auch als Geschöpfe Gottes ernst nehmen. Was anderes ist die ausgelebte Sexualität. Da sagt die Bibel natürlich, ist nicht, wie Sauferei nicht und die ewige Zankerei in den Gemeinden nicht. Da gibt es kein Vertun, aber wir können doch sie nicht immer als Aussätzige behandeln. Also hier sind zwei Aspekte zu beurteilen. Die einen, die es überhöhen und geradezu glorifizieren, ich bin schwul und das ist noch besser so. Und die anderen, die sagen, du bist schwul, dann gleich in die Hölle. Beides ist völlig falsch, ist jedenfalls meine Meinung.
In unserem Vorgespräch hast du an dieser Stelle gesagt, wenn es um Trends geht, um Wichtigkeiten geht, wir brauchen Mut. Das war dein Stichwort beim Telefonat, das ist mir hängen geblieben. Wir brauchen mehr Mut. Ich habe mich nachgefragt, Helmut, woher kommt der Mut? Woher kommt der Mut?
Ja, das ist nicht so einfach. Also bei mir war es so, dass mich sehr Helmut Thielicke geprägt hat, ein Mann, der im Dritten Reich zum Widerstand gehörte und x-mal verhaftet worden ist und nur durch Gottes Fügung nicht im KZ gelandet ist und umgebracht worden ist. Und er hat uns Studenten einen unglaublichen Tipp gegeben. Und der prägt mich mein ganzes Leben, seit ich es gehört habe, jedenfalls vor vielen Jahrzehnten. Er hat gesagt, es gibt ein Kriterium für uns als Christen. Und wenn ihr euch danach richtet, kann nichts schiefgehen. Und dieses Kriterium ist, blickt immer auf alles vom Ende her. Und was ist am Ende? Am Ende ist das jüngste Gericht. Am Ende werden wir alle mal Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir getan haben und das, was wir gelassen haben. Und wenn ich ein Problem habe, soll ich hier bei der Steuererklärung, das ist doch völlig egal, der Staat hat so viele Einnahmen im Augenblick, da kann ich doch bei der Kilometerpauschale oder was es da für Tricks gibt, auch illegaler Art, ich gebe es ja in die Mission. Nein, ich komme beim jüngsten Gericht damit nicht durch. Und dann lasse ich es. Oder beim Thema Mut gegenüber Bischöfen und Mut gegenüber Vorgesetzten, Lehrern, Professoren, Meistern und was es alles gibt. Nicht auf die Leute schauen, die mir vielleicht Ärger bringen könnten, sondern darauf schauen, dass unser Herr gesagt hat, ich stehe euch bei und ich werde mich zu euch bekennen im jüngsten Gericht, wenn ihr euch zu mir und meinen Geboten bekannt habt im Leben. Und das ist also für mich als Student etwas Wunderbares gewesen, nicht die Gebote oder sowas, sondern immer sehen, es gibt mal eine Endabrechnung. Und da will ich nicht tagelang mit verbringen, sondern das soll schnell gehen. Und dann ziehen wir es durch und blicken darauf, auf dieses Ende, dann ist das, was sich jetzt hier abspielt, leichter zu ertragen.
Und Idea ist mittendrin. Wie geht's Idea? Wie geht's Idea in dieser verrückten Zeit? Wie geht's Idea in einer Gesellschaft, die immer weniger liest? Wie geht's deiner Mannschaft? Wie geht es dieser wichtigen Orientierungsschrift für Christen in unserem Land?
Ja gut, es steht ja alles im Neuen Testament. Wenn man sich zu Christus bekennt, oder dann springt der Teufel natürlich zurück. Da steht schon im Epheserbrief, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Wird auch kaum drüber gepredigt. Ist aber Tatsache. Das heißt ganz konkret, wir erleben wirklich bei Idea Sachen, die bei unserer winzigen Mannschaft in der Häufigkeit schon etwas ungewöhnlich sind. Wir sind ja nur ein ganz paar Leute, weil wir leben von Abonnements und nicht von Zuschüssen. Und da viele Christen auch geizig sind, haben wir auch nicht so viele Abonnenten, wie wir bräuchten, um mehr Mitarbeiter anstellen zu können. Aber ich will nicht jammern, es ist alles okay. Aber als wir jetzt Jahreswechsel hatten, am Heiligabend stirbt die Tochter eines Redakteurs. Sie war 15 Jahre im Wachkoma und ausgerechnet am Morgen des Heiligabends stirbt sie. Von einem anderen Redakteur, die Frau, auch ein ganz junger, haben kleine Kinder, 35 Jahre ist er alt. Die Frau so voller Krebs, dass in 2-mal 8-stündigen Operationen in der Charité in Berlin es nicht geschafft wurde, alle Tumore zu entfernen. Also wenn nicht ein großes Wunder passiert, dann sind die Kinder, ihre Mutter bald los. Ein anderer Redakteur ist plötzlich fast erblindet. Damit ist schon mal die Hälfte unserer Redaktion faktisch lahmgelegt, emotional. Das ist jetzt nicht etwas, was nach vielen Jahren mal so passiert, sondern wir erleben eigentlich ständig die dollsten Sachen. Ich bete manchmal, Herr, lass doch mal ein halbes Jahr ohne dramatische Dinge passieren. Tut er aber nicht. Warum tut er es nicht? Wahrscheinlich, damit wir demütig bleiben, damit wir wissen, wir müssen alles aus der Hand unseres Herrn nehmen und können nicht auf unsere Artikel, dass wir auch mal Zustimmung haben, weil wir gut schreiben oder tolle Bilder haben, sondern es liegt eben alles am Segen Gottes. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und das hält nah am Herrn. Also wir beginnen jeden Tag mit einer Andacht und das ist so die Pflicht und jeden Tag beten wir und jetzt, wenn so schreckliche Krankheitsfälle sind, dann treffen wir uns auch während des Tages zu Gebetsgemeinschaften und man fragt sich natürlich, warum ist die Tochter nicht aufgewacht? Warum verlieren Kinder, wahrscheinlich kleine Kinder, ihre Mutter? Warum wird ein Redakteur fast blind? Warum sind nur noch die Hälfte ist so, dass es halbwegs klappt? Aber wir müssen uns ja auch Spannung haben für die Ewigkeit. Melanchthon, das ist der große enge Freund von Martin Luther gewesen, als ich mal auf Leben und Tod im Krankenhaus lag, ich hatte ein Aneurysma im Gehirn, und da schenkte mir jemand ein Gebet von Melanchthon. Und die Überschrift war 10 Gründe, warum man sich auf den Himmel freuen kann. Na gut, habe ich gedacht, Halleluja singen und so weiter steht da drin, das willst du alles nicht. Und der 10. Grund, der hat mich dann wirklich sehr überzeugt, der 10. Grund ist, wir werden im Himmel einmal erfahren, und darauf können wir uns freuen, warum Gott auf krummen Wegen mit uns gerade gegangen ist. Warum das, wo wir dachten, meine Güte, Gott hat uns verlassen, er war weg und vielleicht hat es ihn gar nicht gegeben. Da werden wir sehen, nein, er war genau da und er hat noch Schlimmeres verhütet. Und mit diesem Gedanken kann man eigentlich ganz fröhlich durch die Lande ziehen.
Danke. Ich möchte dir noch eine Chance geben, haben wir ja miteinander auch wirklich darüber gesprochen, dass wir nicht nur in der Aktualität bleiben, sondern einmal zurückgucken, was ich vorhin so biografisch von diesem Mann erzählt habe. Da war ein ganz wichtiges Feld überhaupt nicht dabei, nämlich dass wir überhaupt nicht wissen, wie der Mann eigentlich Christ geworden ist, der hier vor uns steht. Und da spiele ich dir zum Schluss jetzt noch diesen Ball zu. Lass uns mal ein bisschen in deine geistliche Geschichte hineingucken.
Ja, kann ich ganz kurz erzählen. Ich bin durch Schokoladenpudding bekehrt, um es auf den Punkt zu bringen. Also ich komme aus sehr armen Verhältnissen. Meine Eltern waren sehr arm, Gastwirtsleute. Und in 50er Jahren, wir hatten nicht mal Schuhe im Sommer. Aber es war trotzdem eine glückliche Kindheit. Aber ich sah, muss wohl irgendwie so ein bisschen abgefrackt ausgesehen haben, wenn ich so durch unser Dorf marschierte. Und wir hatten ein gläubiges Pfarrer-Ehepaar, also wirklich tolle Leute. Missionarisches Herz, wusste ich natürlich alles nicht. Meine Eltern haben nie von Gott geredet, weil mein Vater hatte in der Kriegszeit sehr negative Erfahrungen gemacht mit der Kirche. Wir sind zweimal ausgeraubt worden von Polen. Und dann ist mein Vater, die haben alles geklaut. Und da ist mein Vater zum Pfarrer gegangen, ob er wenigstens mal ein Notbesteck und eine Tasse oder irgendwas bekommen könnte. Da hat der Pfarrer auf das Schild an der Haustür gezeigt, betteln und hausieren verboten. Und das war dann das letzte Mal, dass mein Vater etwas von Gott sagte und von einem Pfarrer was hören wollte. Also in dieser Welt bin ich aufgewachsen, alles Atheismus. Aber ich ging dann immer zur Schule und plötzlich sprach mich eine Frau an, ich wusste natürlich nicht, dass sie die Frau unseres Pfarrers war, hatte ja nie mit sowas zu tun. Und ich muss wohl irgendwie hungrig ausgesehen haben und sie sagte, hast du Hunger? Ich sage, ja, habe ich, massenhaft. Was isst du denn gern? Schokoladenpudding. Und dann sagt sie, gut, komm am Sonntag um 12 Uhr in dieses Haus da, dieses große Haus, wusste auch nicht, dass das Pfarrhaus war, war 7, 8 Jahre alt. Also ich Sonntag dahin und sie hatte eine große Schüssel Schokoladenpudding. Und dann fragte sie, ob es geschmeckt hat. Ja, klar. Und dann bin ich ein Vierteljahr jeden Sonntag um 12 hingegangen. Ich wusste nicht, dass, ich ahnte zwar, dass da irgendwas war, langsam konnte ich auch das Türschild lesen, aber sie hat nicht von Gott geredet, nichts. Und nach einem Vierteljahr Pudding hat sie gesagt, hast du denn schon ein eigenes Buch? Und ich hatte kein eigenes Buch, weil damals wurden die Bücher, die Schulbücher vom Staat gestellt. Also brauchte auch kein eigenes Buch haben. Und da sagte ich nein. Und dann sagt sie, ja, dann schenke ich dir eins. Und das war die Kinderbibel von Anne de Vries. Ich wusste gar nicht, dass das ein Mann ist. Ich habe immer gedacht, das ist eine tolle Frau. Aber in Holland ist das ein beliebter Vorname für Männer. Weil die Frau lieb war, weil der Pudding geschmeckt hat, habe ich gedacht, dann muss das Buch auch gut sein. Verstehen Sie, so als 7-8-Jähriger konnte gerade lesen, diese Analogie, Frau gut, Pudding gut, Buch kann nicht schlecht sein, von der Frau nicht. Und es gibt also kein Buch im Leben, also außer der Bibel, die muss man natürlich in so vielen Lebensjahren oft da gelesen haben, aber was ich so oft, ich konnte Passagen auswendig, es war mein absolutes Lieblingsbuch. Und ich ging weiterhin Pudding essen, 3 Jahre lang, bis ich dann einen anderen Geschmack hatte. Und nachdem sie fragte dann immer, wie das mit dem Buch ist, und dann sagt sie so, jetzt kannst du auch mal wohin kommen, nämlich in den Kindergottesdienst. Und dann bin ich in den Kindergottesdienst gegangen, habe dann mit 10 schon eine Gruppe bekommen zu leiten und so weiter. Ja, so bin ich im tiefsten Atheismus. Meine Eltern dachten immer, naja, das legt sich. Aber es hat sich Gott sei Dank nicht gelegt. Und meine Eltern sind, das muss ich auch sagen, mein Vater ist 11 Tage vor seinem Tod noch Christ geworden und meine Mutter auch. Also auch das ist möglich, aber nicht durch mich, sondern durch andere. Also es hat alles noch ein gutes Ende gefunden.
Danke. Danke fürs ganze Set. Danke für diesen Abend. Danke für deine Stellungnahmen, für deinen Mut. Danke für deine Klarheit. Gott segne dich und dein Team. Tust uns einen Gefallen? Betest du mit uns?
Ja. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich Danke sagen, dass du uns deinen Sohn in diese Welt geschickt hast, dass wir nicht mehr zu suchen brauchen nach Wahrheit, nach Sinn, nach Halt, nach Geborgenheit, sondern dass wir wissen dürfen, in deinem Sohn haben wir alles. Wir danken dir auch für deinen Heiligen Geist, der uns Weisung gibt und Orientierung gibt, sodass wir getröstet leben und auch einmal getröstet sterben dürfen. Und das ist ein ganz großes Vorrecht, das wir gegenüber allen anderen haben. Und gib uns bitte die Kraft, so zu leben und so zu reden, dass wir auch anderen davon mitteilen können. Wir danken dir für diesen Tag, dass wir ihn in Freiheit und Frieden erleben konnten. Wir wollen dir auch danken für die Wiedervereinigung, für dieses große Wunder, das du hier hast geschehen lassen. Und wir wollen dir danken, dass wir diesen ganzen Terror, den andere erleben mussten, nicht erleben brauchten. Aber wir wollen dich auch bitten, dass du uns so stärkst, dass wir widerstehen können, wenn es gegen dich geht, dass wir mutig werden, weil wir wissen, du stehst uns bei und du möchtest das, dass wir dich bekennen, weil nur das der Schlüssel ist, um in den Himmel zu kommen. Amen.